Tutengag allerseits. Herzlich willkommen zurück zu Scheiße. Heute in einer ganz speziellen Episode, denn
ich sitze mit Max in einem Raum.
Ja, richtig. Also wir sitzen uns gerade tatsächlich live gegenüber. Das erste Mal in der Geschichte von Scheiße. Richtig historisch hier. Das heißt, wir haben jetzt ein richtiges Konversationsverhältnis und ich bin mal gespannt, wie das so läuft dann.
Ja, das einzige Nervige ist, dass wir mit unserem professionellen Setup hier das Mikrofon jeweils selber in der Hand halten müssen.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein schlechtes Interview oder so, aber das müsst ihr ja zum Glück nicht sehen. Also ihr hört ja nur, was wir hier für einen Scheiß fabrizieren. Aber ich bin mal gespannt, wie das sich auf die Konversation auswirkt, weil ich glaube, wenn man den anderen zuschaut, dann zieht einen das noch immer so ein bisschen mehr in den Bann, als wenn man nur hört, was Sache ist. Von daher.
Ja, man sieht dann so den gehässischen Gesichtsausdruck und ist so, du, jetzt möchte ich antworten.
Ja, und wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir schon ein Thema uns festgelegt haben, was wir eigentlich besprechen wollten, was Werbepsychologie ist.
Genau. Ich meine, ich hatte da schon angefangen einzuführen oder so, oder ich wollte das Beispiel einführen, weil ich an dem Tag ein Video von Simplicissimus gesehen hatte über Apples sogenannte Upselling-Strategie. Mhm. Ich erläutere mal nochmal ganz kurz, was genau das ist. Also Video ist auch sehr empfehlenswert. Allgemein Simplicissimus-Videos kriegen wir kein Geld für, aber sind gut.
Notiert.
Genau, also die Upselling-Strategie ist quasi, wenn man, ich weiß nicht, bestimmt hat jeder schon mal sich ein iPhone konfiguriert oder ein Auto oder was weiß ich was. Einfach mal so aus Spaß, wenn man mal Langeweile hatte oder tatsächlich überlegt hat, sich ein neues iPhone zu kaufen. Und dann gibt es, bei Apple ist das nämlich sehr gut gemacht, da gibt es die Sektion Modelle vergleichen. Mhm. Und dann geht man eben hin und guckt sich die Modelle an und ist so, ja, eigentlich möchte ich ja gar nicht so viel Geld für ein Handy ausgeben und vergleicht die dann zusammen. Dann hat man natürlich ganz rechts immer das günstigste, das iPhone SE, und dann geht man hin und nimmt das im Vergleich zu dem iPhone 13 Pro, was weiß ich, was gerade auf dem Markt ist, und so, ja, 1.400 € zu 400 €, ja, tendenziell doch eher das 400 €, aber ja, wenn ich dann schon ein neues Handy kaufe, dann kann ich ja auch hingehen und sagen, ich kaufe mir vielleicht doch das normale iPhone 13 oder das iPhone 11, was auch immer gerade da auf dem Markt ist, und es kostet vielleicht 200 € mehr, aber ja, das lohnt sich ja, ich muss ja auch nicht das günstigste nehmen. Dann geht man halt hin, und ich glaube, bei dem Beispiel war das dann so weitergeführt, auf der nächsten Seite geht man halt hin und hat das iPhone 13, Mini oder groß? Ja, nee, Mini ist mir doch zu klein, aber das Mini war nun mal das, was 600 € gekostet hat, das heißt, man geht wieder hin, ja, okay, wenn ich jetzt schon Geld ausgebe, ja, dann mache ich halt weiter und dann nehme ich die größere Version, dann bin ich schon bei 700 € und Speicherplatz, ja, 64 ist vielleicht ein bisschen wenig, 256 brauche ich nicht, nehme 128, 800 €, eine Versicherung, in Ratenzahlung sind ja nur 30 € pro Monat und schwupps, dann bist du bei einem Handypreis von 1.000 € ja, im Vergleich zu dem ursprünglichen 400 € bei dem SE.
Ja, also ich glaube, also mir persönlich geht das oft so, wenn ich irgendwie mal wieder dummerweise mein Handy irgendwie geschrottet habe, was mir leider viel, viel, viel zu regelmäßig passiert, dann erlebe ich das immer. Ich bin ja jemand, der dann sich sehr viele Optionen anguckt, so, und ich fange auch immer mit einer sehr günstigen an und denke mir so, ja, okay, das kannst du eigentlich vorstellen, du hast keine großen Ansprüche, du musst halt deine Sachen machen, du brauchst WhatsApp, du brauchst Spotify und viel mehr brauchst du auch nicht, und dann fange ich halt so an, Reviews zu gucken, und dann merke ich so, ah, die Kamera ist hier schon nicht so geil, da gibt es noch eine bessere, und dann wäre das vielleicht eher eine Option, sind ja auch nur 200 € mehr, und dann ich ende immer am Ende da, wo es am besten ist, weil es ist halt faktisch am besten, und man kann sich dann davon überzeugen, dass man es ja doch vielleicht irgendwie braucht, und das ist ganz, ganz horrible. Also ich bin da selber ein Opfer von, und ich glaube, wahrscheinlich die allermeisten Leute.
Ja, das ist so, es ist so faszinierend, weil das überall ist, und ich glaube, bei iPhones ist es das Krasseste, weil das Einzige, was wirklich besser wird bei einem iPhone, ist, glaube ich, die Kamera, und das merkst du auch eigentlich nicht mehr, es sei denn, du nimmst damit professionelle Filme auf oder so, und am Ende will man dann doch irgendwie das Pro haben und keine Ahnung, weil es Glas als Rücken hat und nicht Plastik und keine Ahnung, aber
Strong.
Ups. TikTok sehe ich hier, okay?
Du kannst rechts, da ist ein Slider, den kannst du rechts.
Oh ja, okay. Kannst du. Wo wir aber gerade schon beim Thema TikTok sind, wo ich hier deinen TikTok gesehen habe, Influencer sind dann ja bei Werbepsychologie, spielen ja immer eine immer größer werdende Rolle. Nehme ich an, ja. Ich weiß gar nicht, wie du das wahrnimmst, aber bei den größeren ist eigentlich jedes zweite Video mittlerweile eine Produktplatzierung oben rechts in der Ecke. Mhm. Und ich würde da auch vielleicht auf zwei Themen mal eingehen wollen. Und zwar einmal allgemein den Einfluss, den die haben, und dann auch die moralische Vorbildfunktion.
Mhm. Also was mir direkt dazu einfällt, ist, ich glaube, man merkt generell in der Werbebranche eine starke Entwicklung weg von tatsächlich das Produkt und seine Funktion bewerben. Also das ist ja so die ursprüngliche Vorstellung, wie man von Werbung hat. So, kaufen Sie den neuen Staubsauger mit extra starker Saugkraft, der jetzt alle Staubkörner aus jeder Ecke entfernt. Und du merkst ja mittlerweile, dass viele große Brands das gar nicht mehr machen. Wenn du dir so über so Nike oder so ein Adidas anguckst, die machen nur noch Brandbuilding im Sinne von, die wollen ein Image mit ihrem Brand identifizieren. So. Du siehst selten irgendwie eine Adidas-Werbung, die bestimmten Schuh bewirbt, du siehst immer halt nur irgendwie so Leute durch die Gegend laufen, glücklich sind und so ein gewisses Bild von Sport vermitteln, wo Adidas will, dass das einfach mit der Firma irgendwie assoziiert wird. Und viel Werbung heutzutage zielt einfach nur darauf ab, halt so ein gewisses, so ein Brand Awareness zu schaffen und nicht halt wirklich das tatsächliche Produkt zu bewerben.
So ein Stück weit so ein Gefühl bei dem Käufer hervorrufen und dann hofft man, dass man selber später mit dem Gefühl identifiziert wird als
genau,
Marken.
Genau. Ja, und das ist, also ich frage mich so ein bisschen, ob da dieses Influencer-Ding auch reinpasst, weil bei Influencern ist es ja schon stärker so, dass tatsächlich das Produkt beworben wird. Mhm. Wenn du so ein Werbesegment bekommst, dann siehst du schon so, ja, hier probiert das und das aus und das hat die und die Funktion. Aber ich frage mich, ob es halt wirklich darum geht. Ich glaube, es geht halt viel mehr darum, den Influencer mit dem Produkt zu assoziieren und die Verbindung, die die Zuschauer zu dem Influencer haben, auszunutzen, um halt das Produkt in das Spotlight zu stellen. Und man merkt sehr stark, dass Werbung halt lange nicht mehr werben im Sinne von das Produkt vorstellen ist, sondern halt wirklich psychologisch vorgeht, um halt die Käufer mit dem Produkt irgendwie vertraut zu machen und ein gutes Gefühl den Käufern auszulösen in Assoziation mit dem Produkt.
Ja, das ist aber auch stark, wie gut das geworden ist oder so, oder wie gut die Leute darin geworden sind. Weil, wie du gerade schon sagst, wenn ich an Adidas denke, dann identifiziere ich das immer mit hochwertig und qualifiziert und besonders toll irgendwie. Mhm. Und wenn ich wie heißen die anderen denn? Oh, Axe? Nee, Axe ist Axe Body Spray.
Essex.
Essex, genau. Dann bin ich so, ja, Schuhe zum Laufen, mehr nicht. Mhm. Aber genau das ist wahrscheinlich auch das, was die wollen. Aber wenn du dann laufen gehst, dann weißt du, die Schuhe brauche ich jetzt und nicht andere. Aber eigentlich ist es doch schon ein bisschen erschreckend ein Stück weit, dass sie so stark sind schon darin, das zu manipulieren. Also das hat mein Marketingprofessor gesagt, das war die eine Stunde, in der ich tatsächlich aufgepasst habe. Als Beispiel hat er genommen so Waschmittel und sowas, und die Formel für das Waschmittel hat sich seit 30 Jahren nicht geändert. Also Persil, Perwoll, die sind immer genau gleich geblieben. Mhm. Aber das, was beworben wurde, hat sich halt geändert. Und dadurch hat sich das Produkt, also das ist jetzt nochmal ein anderes Beispiel, aber dadurch hat sich das Produkt immer wieder neu angefühlt, wenn die Frische beworben wurde und dann die Farbkraft und weiß ich nicht was. Und auf einmal fühlt es sich so an, als wenn es ein ganz neues Produkt wäre. Und ich glaube, es hat jetzt zwar nicht mehr ganz so viel mit dem psychologischen Aspekt zu tun, aber ich glaube, dass wir bei so einer hohen Marktdichte von Produkten, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber egal, schon an so einem Punkt angekommen sind, wo es gar nicht mehr darum geht, ein neues Produkt wirklich zu machen, sondern wie vermarkte ich mein Produkt jetzt besser?
Ja, da habe ich zwei Gedanken zu. Also einerseits würde ich schon sagen, dass das noch ein psychologischer Aspekt ist, vor allem halt so, wir wissen ja auf irgendeiner kognitiven Ebene, dass das, was in der Werbung gesagt wird, nicht gleich das ist, was das Produkt wirklich ist. Aber wir schaffen halt trotzdem unterbewusste Verbindungen zum Beispiel zwischen einem Adjektiv und einem Produkt, und wir assoziieren das dann einfach, weil wir das so in dem Zusammenhang gehört haben, ohne dass wir das wirklich wollen. Selbst viele Leute, die halt das Gefühl haben, okay, Werbung beeinflusst mich nicht. Ja, doch, tut sich schon. Nur halt der Clou ist, du denkst, es würde dich nicht beeinflussen. Und ich merke das selber, so eine ganz offensichtliche Sache bei mir ist, wenn ich im Supermarkt Zahnpasta einkaufe. Ich kaufe immer Zahnpasta, auf der extra white draufsteht. Obwohl ich ganz genau weiß, wahrscheinlich macht die Zähne nicht weißer als irgendeine Zahnpasta, wo nicht extra white draufsteht. Aber trotzdem bringt mich das irgendwie dazu, diese Zahnpasta zu kaufen, wenn da white draufsteht, weil ich will ja, dass meine Zähne weiß sind. Und das ist halt, also ich merke, dass ich mich da selber irgendwie so in die Bedrulle bringe in dem Moment, weil mir das ganz stark auffällt, jedes Mal, wenn ich nach dieser Zahnpasta greife, aber es ist halt trotzdem einfach, es passiert so. Und ich glaube, die Welt ist so komplex und unser Gehirn ist in manchen Aspekten einfach immer noch so unterentwickelt, dass wir in dieser Werbewelt einfach so ein bisschen ausgesetzt sind zum Teil.
Ja, weißt du noch, als, ich weiß gar nicht, wann das war, die Werbung so groß war von dieser komischen Zahnspange, die das war so eine durchsichtige Schiene, das war aber nur so eine Schiene, wie hieß denn das, Dr. Smile.
Die gibt's immer noch, ja.
Die gibt's immer noch, genau, und Dr. Smile ist eigentlich, und das ist nachgewiesen, diese Dinger, die funktionieren einfach nicht. Die sind kacke, die funktionieren nicht und aber dadurch, dass die so die Werbung so gut machen und sagen, ja hier, ne, die spielen ja bewusst dann ja mit den Attributen, dass Menschen gerade Zähne haben wollen und möglichst nicht dieses Ding von Zahnspange lange bei sich drin haben wollen und diese Schienen, die sieht man dann ja auch nicht und da muss man sie vielleicht auch nur nachts tragen und was weiß ich was. Und da haben ja ganz viele YouTuber dann auch Werbung für gemacht und irgendwann ist dann mal rausgekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer das Video gemacht hat, ist auch egal, dass das völlige Verarsche ist. Also erstens, dass es nicht funktioniert, die Dinger, und dass die Zahnbürsten anbieten als irgendwie Mikroschall, die dann irgendwie 1 Million Umdrehungen in der Minute haben sollten. Aber in Wirklichkeit war das eine ganz normale Billo-Zahnbürste, die einfach nur diesen Namen angenommen hat und keine Ahnung was. Aber da komme ich zu dem Punkt, wo ich das erste Mal realisiert habe, dass gewisse Influencer, also ich meine jetzt gar nicht jeden, aber allgemein Menschen, die dann in der Öffentlichkeit stehen, einen riesengroßen Einflussfaktor haben, aber sich scheinbar nicht wirklich über das Produkt informieren, was sie gerade bewerben. Also das habe ich da extrem gemerkt, weil du hast gerade von Zahnpasta geredet und das ist mir dazu eingefallen, weil diese Werbung Dr. Smile, die hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Die ist in so einer Quantität gekommen und bei so vielen Influencern, die sind da alle hingegangen und haben gesagt, hier, meine Zähne sehen jetzt so toll aus, dank Dr. Smile und keine Ahnung was. Aber dass der Laden eigentlich ein riesengroßer Scam ist, hat da niemand erwähnt.
Ja, da fällt mir super viel zu ein. Also als Analogie dazu, ich weiß nicht, sagte der Begriff BetterHelp was?
Das war, ist so ähnlich wie Greenwashing, ne?
Das ist eine amerikanische Website, die online Psychotherapie anbietet. Beziehungsweise angeboten hat. Ich weiß nicht, ob die noch online ist. Und die war im amerikanischen Raum auch relativ lange so eine typische Influencer-Website, die von Influencern beworben wird. Und da ist halt auch irgendwann aufgeflogen, dass die gar keine ausgebildeten Therapeuten haben und so. Aber also die Influencer, die gucken halt nicht so genau da rein. Die kriegen das Angebot, die sagen, was sie sagen sollen und fertig. Und da ist halt wirklich eine Frage, welche persönliche Verantwortung hat man da? Aber was du gerade sagtest, so, dass die Werbung uns immer dazu überzeugt, also die Werbung ist ja dazu da, uns irgendwie dazu zu bringen, etwas zu kaufen, was wir sonst nicht kaufen würden. Genau. So, das ist ja der Grundsatz. Ja. Dafür musst du ja Werbung machen, um halt Käufer anzuwerben. Und das ist ja ein ganz großer Teil unserer Wachstumsgesellschaft. Wir müssen halt, die Leute müssen konsumieren, damit es weitergeht. Mhm. So. Und dazu gehört auch, dass halt immer mehr Sachen konsumiert werden, die halt immer weniger gebraucht werden. Und das ist ja, also wir kaufen immer mehr und immer mehr von dem Zeug ist halt jetzt nicht mehr so Grundbedürfnisse, sondern einfach Zeug, was uns irgendwie weiß gemacht wird, dass wir es halt wirklich irgendwie brauchen. Und welch großer Teil Werbung in diesem ganzen Konstrukt von unserer Gesellschaft mittlerweile spielt, finde ich teilweise auch beängstigend. Du hast ja, also die, so eine Plattform wie YouTube, die baut ja komplett auf Werbung. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wie das monetarisiert wird. Und viele Events werden auch nur mit großen Werbepartnern realisiert. Also da stehen ja diese ganzen Werbefirmen immer hinter und vieles, was eigentlich halt irgendwie Kunst ist, wird nur also so Kunst oder selbst erschaffene Sachen, Events, das sind alles gesponserte Dinge und einerseits ist es halt schön, dass es diese Mittel gibt, durch Firmen sowas auf die Beine stellen zu können, aber es ist halt auch irgendwie komisch, dass das alles halt auf der Basis von Werbung nur passiert, so, das finde ich teilweise echt wirklich einen beängstigenden Gedanken und auch die Idee halt, dass man einfach nur Leute psychologisch beeinflusst, um immer mehr Zeug zu kaufen, was sie vielleicht im Endeffekt auch gar nicht brauchen. Also wenn man sich mal überlegt, was wir uns alles kaufen, weil uns irgendwie weisgemacht wird, dass wir es brauchen. Das ist halt, einerseits kann man sich das leisten in unserer Gesellschaft wie unserer, aber andererseits ist halt die Frage, wo hört das dann auf irgendwann?
Das ist, ja, du hast so recht. Ich finde das auch immer mega abstrakt, wenn ich überlege, dass sich manche Seiten rein aus den Werbe, also diese ganzen Free-Angebote sind ja, gut, wahrscheinlich ein Großteil auch einfach Datenverkauf, aber sonst halt Werbung und dass Werbung geschaltet wird. Und ich habe meistens meinen Adblocker an. Das ist jetzt ganz böse für die meisten, die sich dann darüber finanzieren, aber ich bin mir da auch nicht zu schade, weil ich finde, die Werbung ist meistens auch nicht so, wie sagt man das, sinnvoll und gut geschaltet, sondern es ist einfach Google Ads und da wird dir dann halt das, was Google denkt, was du gerade brauchst, oder Amazon, ist ja egal. Das passt aber nicht in diesen Flow der Website und das ist immer so.
Du hast gestern Schrauben gegoogelt, hier, kauf ein paar Muttern.
Genau, so, und du bist auf der Seite für, weiß ich nicht was, also was ganz anderes, Hosen. Und
aber das Abstruse ist ja, es muss ja funktionieren, aber das gilt,
ja, genau.
Das gilt halt auch für Sachen wie zum Beispiel Spam-E-Mail oder du kriegst auch bestimmt auch, nee, du hast gar kein Instagram, ne? Aber auf Instagram bekommt man gut und gerne mal Nachrichten von irgendwelchen Bots, die dir sagen, dass sie unbedingt Sex mit dir haben.
Ja, doch, so. die bekomme ich aber auch.
Ja, ja.
Also auf irgendwelchen Posts getaggt.
Und die Sache ist halt so, ich würde im Leben nicht darauf kommen, da irgendwo drauf zu klicken, weil das ist mir halt wirklich, also ich lösche die und fertig, aber es muss ja irgendwie funktionieren. Und mit solchen Grundbedürfnissen wird halt gespielt, das ist das gleiche wie bei Dr. Smile, so Leute wollen gut aussehen und wenn die Werbung damit spielt, dann kriegen die Leute und das gilt halt für so viele Sachen und so viel Spam-E-Mail geht ja ums, willst du abnehmen ohne Probleme, nimm dieses Mittel und in 30 Tagen nimmst du 12 Kilo ab oder du brauchst eine Penisvergrößerung, bla 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 bla, isst dreimal Zitronen am Tag so und das sind ja alles so diese Bedürfnisse, die die Menschen halt irgendwie wirklich hegen, irgendwie, die werden so blatantly ausgenutzt und es ist halt total offensichtlich, aber weil die Leute so desperate sind,
das ist trotzdem
funktioniert es trotzdem. Ja. Es ist halt,
Es stimuliert halt künstlich irgendwelche Dinge oder Sinne bei uns, die scheinbar sonst nicht so oft, weiß ich nicht, berührt werden oder so und deswegen macht man es dann immer weiter und ich glaube dann, wenn man noch weitergeht, ab dem Punkt, wo die Werbung das erste Mal gehittet hat quasi, wo der Erstkontakt quasi zu was weiß ich was von der Website dargestellt ist, dann geht es ja darum, die Leute darauf zu halten und wie die das, also das ist ja noch fast viel schlimmer, ich finde das noch perverser als die reine Werbung, wenn du dir irgendwelche Websites anguckst, wo dann mit Angeboten geworben wird, die in einer Stunde ablaufen, nur jetzt 80% Rabatt, ne, und der eigentliche Preis ist aber genau derselbe, aber da steht halt einfach 80% Rabatt, damit du jetzt möglichst schnell kaufst. Und
das klingt so nach Amazon irgendwie. Über Amazon können wir uns gerne auch gleich nochmal kurz unterhalten. Ja. Eine Kleinigkeit, die mir noch einfällt, so was dieses Werbemodell von Finanzierung von Webseiten angeht. Wir haben ja auch mittlerweile einfach so diesen Anspruch, dass diese Dinge alle für uns gratis sind. So viele Dinge, also ob es jetzt wirklich einfach simple Sachen sind wie Programme, wir haben halt die Erwartung, dass wir dieses Programm gratis zur Verfügung gestellt bekommen. So. Und das funktioniert halt alles irgendwie nur auf dieser Werbebasis. Und das ist total strange. Und ich frage mich manchmal, ob wir da nicht einfach umdenken sollten, ob wir nicht sagen sollten, okay, wenn ich dieses Programm benutzen möchte, dann muss ich die Programmierer für ihre Arbeit entlohnen und ihnen Geld geben. Und ich erwarte nicht, dass ich das gratis erhalte und dann das halt alles über Werbung läuft. So. Und das ist halt, ich weiß nicht, es ist ein komisches Modell, was halt einerseits für uns viel mehr Dinge gratis zur Verfügung stellt, aber andererseits frage ich mich auch, so ständig mit Werbung zugeballert werden, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ist das gesund? Keine Ahnung, also ich glaube, das macht schon viel mit uns.
Nee, ich würde dir da auch zustimmen, aber ich weiß nicht, woran es lag. Für mich ist manchmal schwierig, ich mag das Modell, oder wenn es gut umgesetzt ist, dieses Freemium-Modell, dass du quasi eine Basisversion so bekommst, damit du es mal ausprobieren kannst und dann die wichtigen und die richtigen Funktionen musst du halt dazu kaufen, weil im Internet finde ich es dann, also das ist in Person nochmal anders, da siehst du ja, was du kaufst, wenn du einen Schuh kaufst und dann kannst du es ja auch mal anprobieren und so weiter, aber im Internet, wenn du dir ein Softwareprodukt kaufst und direkt dafür bezahlen müsstest, ich glaube, dann würde ich nochmal dreimal überlegen, ob ich das wirklich mache, weil ich ja gar nicht weiß, was genau ist das und da kommt es natürlich schon handy, wenn die Produkte erstmal kostenlos sind, aber wenn sie halt dauerhaft kostenlos sind. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber nichts im Leben ist kostenlos. Und alles, was im Internet kostenlos ist, da bezahlst du mit dir selbst, mit deinen Daten, mit deinem Kaufverhalten, mit allem, was so an dir ist.
Das ist ja so eine klassische Sache, was Social Media angeht. Social Media ist kostenlos, aber es ist nicht kostenlos. So, aber es ist vielleicht auch schwer, Leuten das so klar zu machen. So viele und mich einbezogen, ich bin halt so der Meinung, so ja, okay, sollen sie halt meine Daten nehmen. So, macht doch, was ihr wollt. Mir sind meine Daten egal. Aber dass Datenschutz tatsächlich auch wichtig ist, das geht vielen, glaube ich, durch die Finger. Und wenn du dir so multiglobale Unternehmen anguckst, also Eine Sache, die ich noch kurz gerade rücken wollte, 2 Folgen her ist das, dass ich Spotify so in den Himmel gelobt habe für ihre Firma und für, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber jetzt vor 2 Tagen hat der CEO von Spotify, Daniel Ek, 100 Millionen aus dem Unternehmen genommen und in Waffenproduktion investiert.
Like for real, oder?
Like for real, ja. Also, da wollte ich nur noch mal kurz anmerken, dass auch bei Spotify leider viele wirtschaftliche Dinge im Hintergrund ablaufen. Ich dachte,
die kommen aus Schweden oder so.
Spotify ist ein schwedisches Unternehmen, ja.
Aber der CEO ist Amerikaner, oder warum hat der Bock auf Waffen?
Der ist Schwede, aber also das war halt ein Investment, so in dem Sinne.
Oh, der denkt, dass der Krieg bald losgeht. Guck mal, da unsere Folge.
Ja, ich weiß, also keine Ahnung, also Waffen werden ja sowieso generell, also in vielen Ländern, also netterweise aus Amerika und der EU gehen die Waffen ja überall hin, ne? Aber
ja, wir kommen da nicht raus. Ich glaube, wir sind ja mit der unsere Rüstungsexport macht. Guten Gewinn in Deutschland.
Ja, brauchen wir auch nicht zu sehr vertiefen, aber halt der Fakt so, ich weiß nicht, man hört über Spotify so viel Bullshit und es so oft in der Vergangenheit haben sich Artists beschwert über unfaires Payment und so. Und letzte Folge freue ich mich noch darüber, dass die für Adele diesen Shuffle-Button removen und gleichzeitig im Hintergrund passiert so ein Scheiß, so okay, schön und gut für den Shuffle-Button, aber...
Ich glaube, der Shuffle-Button ist dann nicht so wichtig.
Nein. Und wenn der 100 Millionen hat, die er in irgendwelche dummen Waffenunternehmen stecken kann, so okay, good for you, aber gleichzeitig... Du
bist doch in die Artists.
So. Ja, also, und man kann auch, also jetzt, wo ich mal losgelegt habe, kommt meine Hasstirade wieder. Also ich liebe Spotify von der Konsumentenseite. Das würde ich weiterhin so stehen lassen. Das ist die Plattform, die ich am liebsten benutze und wo ich das Gefühl habe, da wird alles richtig gemacht. Aber hinter der Kulisse... sind auch viele Sachen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel das Payment-Modell für die Artists. Artists werden,
also 1 Cent
werden pro Klick bezahlt. So. Okay. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast den 12-jährigen Kevin, der hört 30.000 Mal am Tag von Capital Bra der Roller-Sonnenuntergang. Das hört er 30.000 Mal am Tag so. Und für jeden dieser Klicks bekommt Capital Bra gleich viel Geld. Dann hast du Opa Friedrich, der hört 2-mal in der Woche Spotify von einer kleinen Underground-Band, die keiner kennt, 1 Song. Die kriegen pro Klick 1 Cent. Obwohl beide für ihr Abo 10 Euro bezahlen, kriegt Capital Bra durch den kleinen Jungen, der 30.000 Mal am Tag seinen Track streamt, die 30.000 Klicks ausbezahlt und der Typ, der sein Spotify-Abo nur für diese 2 Bands hat und den gleichen Preis bezahlt, die Band kriegt 2 Cent. Wäre es nicht viel sinnvoller, dass das Geld, was ich für mein Abo bezahle, so aufgeteilt wird, wie ich höre?
Ich finde die Idee gut. Ich glaube, technisch ist das...
Das ist technisch möglich.
Möglich schwieriger. Ist es nicht so...
Weißt du, wo einfach, das Problem liegt? Wenn sie das machen würden, würden die ganz großen Artists Spotify boykottieren, weil das für sie sich nicht so rechnen würde. So. Und Spotify braucht die großen Artists. Und Spotify steckt das Geld in die großen Artists, damit die auf der Plattform sind, damit der Großteil der User auf der Plattform ist und damit die kleinen Artists gezwungen sind, auch da zu chillen. Und so funktioniert es halt.
Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ich habe mich mit Spotify nicht so sehr auseinandergesetzt, wie du das vielleicht getan hast. Ich habe einmal eine Doku über Spotify gesehen, über deren Headquarters in Schweden. Und das war so eine Life is good here Doku. Mhm. Also genau das, was Spotify sich ja auch, wie Spotify sich darstellen will. Und, alle anderen sind die Bösen und wir machen hier, ne? Modern Working und keine Ahnung. Aber das, was du sagst, das ist ja schon das Urproblem allgemein von Streamingdiensten gewesen. Weshalb die Musikindustrie sich auch, also 9,99 im Monat ist ja immer noch nicht viel für das, was man hört.
Absolut nicht, nein. Also, und ich meine, bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe ein Family-Abo, 15 Euro bezahle ich und da sind 6 Leute drin. Also,
ja, also noch weniger. Das ist... Das kann man doch gar nicht mehr vergleichen, wenn jemand, natürlich also wenn nicht. Du eine Platte, dann hast du 9,99 € oder 15 Euro für die Platte selbst bezahlt und das ging gut, natürlich stand da noch ein Musiklabel hinter, aber das steht ja heute immer noch hinter den meisten Artists.
Ja, also der Unterschied ist auch heutzutage, mittelgroße Artists verdienen nicht mehr durch die Musik primär, die Musik ist halt quasi einfach ein Fakt, der da ist, wodurch sie verdienen sind. Ist Tours, Merch Sales, das sind heutzutage die Sachen, mit denen sich Bands alive halten. So, die Musik, die ist mittlerweile der allerkleinste Teil der Einnahmen von den, also so ganz große Künstler, nehmen wir Justin Bieber, The Weeknd, die Top-Künstler auf Spotify, die verdienen auch Millionenbeträge mit Spotify. Aber die mittelgroßen Bands, die können sich davon nicht über Wasser halten. Das ist halt leider so. Und das hat sich geändert. Und dadurch haben sich auch viele andere Dinge in der Musik geändert. Wenn man mal genau darauf achtet, werden die Songs immer ähnlicher in Länge.
Jo. Und immer ähnlicher auch in Anhören. Also
es kommt immer schneller zum Chorus, weil der Zuhörer muss für einen gewissen Zeitraum zuhören, damit halt das als Klick gezählt wird. So. Und wenn du schneller den Chorus einleitest, ziehst du die Leute schneller in ihren Bann und es gibt mehr Geld. Und so leid es mir tut, man merkt das in der Musikindustrie, dass es einen Unterschied macht. Und da zählen auch Sachen wie TikTok rein und diese gesamte Entwicklung sorgt halt dafür, dass die Musik immer ähnlicher wird. Und das ist schade,
ja.
Aber kannst du nichts machen. Und es gibt halt immer ein paar Leute, die gegen den Strom schwimmen, aber es ist halt trotzdem eine allgemeine Entwicklung, die du beobachten kannst, so, ne?
Ja, das stimmt. Und Spotify, haben wir ja auch schon gesagt, ist auch Lieder in dem psychologisch analysieren und die Leute am Hören halten oder am Allgemeinen Sachen machen halten. Und wenn wir jetzt gerade nochmal über Spotify gesprochen haben, es gibt ja auch andere größere Unternehmen, die, sag mal, ein ähnliches psychologisches Modell haben, damit sie ihr Geld verdienen, zum Beispiel Netflix oder ich weiß nicht, Social Media würde ich da in gewisser Weise auch reinzählen, weil je länger die Leute auf der, also das ist nämlich der Punkt,
es sind alles einfach Webseiten, die deine Attention haben wollen.
Genau.
So oft und so lange wie möglich.
Das war ja auch eben der Punkt, den ich ja angesprochen habe, oder der Initial Catch da ist, das war ja das, was wir jetzt am Anfang gesagt haben, die Werbung. Dann geht es darum, heutzutage leider bei vielen, zumindest was mit dem Internet zu tun hat, die Leute möglichst lange auf der Seite in dem Content halten, damit sie möglichst viel von der psychologischen Manipulation mitnehmen. Und da fand ich eine Sache spannend. Ich habe mir einen Netflix-Technologie-Post durchgelesen. Das ist sowas, was normale Menschen niemals lesen würden. Aber ich fand es spannend und da sind die ein bisschen auf ihren Algorithmus eingegangen zur Auswahl von Bildern. Ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile hat ja jeder Netflix, aber da kann man die psychologische Manipulation quasi live mitverfolgen, denn wenn du die Startseite aufrufst, Entschuldigung,
Hüsterchen,
ja, dann kriegst du ja so Kachel vorgeschlagen von gewissen Shows, und wenn du dir anguckst, nachdem du mal 3 oder 4 Serienfolgen oder Filme geschaut hast, dann ist das Kachel von derselben Serie anders. Und das ist ein anderes Cover und das ist immer genau auf das angepasst, was du magst. Und dann haben die halt erläutert, zum Beispiel jemand, der viel Drama und sowas guckt, der wird eher auf dem Bild, also die nehmen dann das Bild und kategorisieren das ein in 90% Drama, 10% Sexuality oder was weiß ich was. Und das geht dann immer so weiter. Und damit halten die dich dann ja auf der Plattform, weil du bist
ja. Es ist crazy, weil du hast diesen Zwiespalt zwischen einerseits wird das Produkt für dich faktisch gesehen besser. So.
Ja.
Die Experience, die du mit dem Produkt hast, wird besser. Aber ich glaube, es ist halt für uns der psychologisch übelste Fick, wenn du so viele Plattformen hast, die gleichzeitig alle sich auf dich anpassen und nach deiner Attention screamen. Also, ich meine, da kann ja keiner drauf klarkommen. Und hast du zufälligerweise von den Facebook-Papers gehört?
Die sind doch, warte mal, wann war das? Es ist schon ein bisschen her.
I'm not too sure when exactly, aber halt diese eine Dame von Facebook hat halt die öffentlich gelegt, so Edward Snowden-mäßig.
Also die Facebook Papers sind großer Name, ja.
Ja, genau.
Ich weiß nicht mehr genau, was da drin stand.
Da stand vieles drin, aber zum Beispiel auch so inhaltliche Studien, dem Tenor nach, die ergeben haben und in denen die auch als Fazit klar stehen hatten, mit dem tatsächlichen momentanen Algorithmus, den Facebook fährt, erhöhen wir in der Jugend depressiven Raten, wir erhöhen Probleme mit Magersucht und Body-Issues, wir erhöhen psychologischen Druck auf Kinder. Und das war ein klares Fazit und das wussten die und sie ändern nichts daran. Und das ist wirklich der Punkt, wo ich mich frage, okay, wo ist da die Moral geblieben? Also es ist das Geschäftsmodell natürlich, aber ich weiß nicht. Ich tue mich ja schwer, sowas wie Facebook oder Meta, Entschuldigung, als so eine Evil-Super-Company darzustellen. Und das glaube ich auch so in dem Sinne nicht. Aber man muss sich da schon mal Gedanken machen und gucken, dass man vielleicht mal überlegt, okay, fahren wir da einen guten Film?
Ich würde da an der Stelle mal meinen Lieblings-Formel-1-Fahrer, der heute leider nicht gewonnen hat, Lewis Hamilton, muss man ja an der Stelle nochmal erwähnen, zitieren. der schon mal gesagt hat, ist auch so ein Business Formel 1 für sich, aber Cash is King.
Ja, ich wollte gerade sagen, Formel 1 ist ein Business für sich. Ich kann da auch sehr empfehlen, die Macht und Millionen Folge, auch ein Podcast, gibt es auch zu dem, ich habe leider vergessen, wie der heißt, aber der, dem die ganze Formel 1 gehört, also falls ihr Lust habt, könnt ihr das mal anhören, ist auch egal. Ja, was diese Firmen angeht, die sind halt mittlerweile so groß und mächtig, das ist halt länderunabhängig und das ist ganz, ganz schwierig.
Das ist spannend, also ich glaube, Google hat ja mittlerweile einen Umsatz oder so, ja, einen Gewinn oder Umsatz, was weiß ich was, von Irland oder von einem, nee, noch größer, von Norwegen oder so, also von einem größeren EU-Land. Und dementsprechend wächst ja auch der Einfluss und Google ist ein Unternehmen, das hat, kann Einfluss nehmen. Und Facebook hat man ja auch gesehen an der Wahl in den USA zum Beispiel, wo und in welchem Ausmaß.
Facebook ist da nochmal, also Facebook sticht da besonders heraus. Facebook ist so der Ort der Verschwörungstheorien und der, also
ja, wobei, ehrlich, Signal, hallo?
Telegram.
Telegram, sorry.
Ja, aber ich glaube, ist eher so ein Nischending. Am Facebook, da passiert das einfach im großen Stil so. Aber also, ich habe immer das Gefühl, dass das den Eindruck erwecken könnte, dass wir überdurchschnittlich viel so über diese Konzerne reden in unserem Podcast. Ja. Und das mag dem einen oder anderen so erscheinen, aber ich glaube, es wird auch viel von Leuten, die sich damit nicht beschäftigen, unterschätzt, wie riesig wirklich der Einfluss dieser Unternehmen ist. Und deswegen halte ich es auch nicht für falsch, dass wir so viel Zeit damit verbringen, so darüber zu reden, weil ich glaube, das muss mehr in den Mainstream rücken, dieses Wissen. Also das ist zum Beispiel, du hast ja bestimmt auch die Netflix-Doku The Social Dilemma gesehen.
Die habe ich dir sogar empfohlen damals.
Das kann sein, ja. Ich war kein großer Fan von der Doku, weil ich fand, dass die teilweise gerade am Ende von den Fakten ein bisschen abgelenkt hat und ich trotzdem sehr appreciate, wenn es faktisch bleibt, aber also man sieht, dass es halt so Vorstöße gemacht werden und dass so ein gewisser Grad an Awareness in der Gesellschaft so langsam entsteht, aber so richtig Fuß gefasst hat so diese Problematik in den Köpfen der meisten Leute irgendwie noch nicht, habe ich das Gefühl.
Kurz zur Erklärung für alle, die das Social Dilemma nicht kennen, an das ältere Volk, das ist ein bisschen wie die Truman Show. Also es geht darum, dass eine Person eben durch den Einfluss von Social Media, also da wird so quasi beide Seiten gezeigt, einmal eben der Mensch und dann eben der Social Media Algorithmus wird da personifiziert, wenn ich mich nicht irre.
Unter anderem, ja, das hat mehrere Aspekte, die Doku, aber es geht halt im Großen und Ganzen darum, so den Einfluss, den Social Media hat und vor allem auch zu zeigen, was hinter den Kulissen Algorithmus technisch bei den Firmen abgeht und also ist, ich würde es schon als sehenswert betiteln. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsdoku, aber
man sollte nicht alles für gegeben nehmen, aber wenn man sich schon damit beschäftigt, das ist das Wichtige. Ich glaube, das ist allgemein das Wichtige hier in dem Thema, dass man sich damit beschäftigt. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir, weil wir in der IT-Branche sind, wir uns da sowieso mit beschäftigen müssen, weil wir letztendlich vermutlich irgendwann Teil davon werden oder vielleicht auch dagegen steuern, aber das ist nun mal leider der Trend der IT und da die meisten sich da wahrscheinlich keine Gedanken drüber machen, weil sie was ganz anderes machen, wie du gesagt hast, finde ich das auch wichtig, darüber zu sprechen.
Und als Student von KI kann ich dazu sagen, es wird nicht langsamer und weniger werden. Da kommt noch vieles auf uns zu und ich weiß nicht, wie bereit wir dafür sind. Ich weiß nicht, wie bereit ich dafür bin. Oh mein Gott, Hilfe. Aber
no, definitely not. Also wirklich nicht.
Apropos breit, Veränderung. Wir haben ja schon letztes Mal Angela verabschiedet. Angela ist jetzt wirklich, wirklich weg. Ich weiß nicht, ob du den Zapfenstreich geguckt hast, ich nicht. Aber jetzt haben wir auch die ganzen neuen Minister und offiziellen neuen Kanzler. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber Olaf Scholz war der Erste, der den Amtsschwur abgelegt hat, ohne zu sagen, so wahr mir Gott helfe.
Ich habe ein Tweet gelesen, in dem in der ersten Woche seiner Amtszeit oder so, was er alles schon Tolles Neues gemacht hat von der SPD und das war eins davon, ja.
Ja, also ich finde es gut, so, also eigentlich ist es mir egal, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde es gut, wenn so manche religiöse Fesseln, die wir vor allem in der Politik noch haben, sich so langsam lösen.
Ja, allgemein endlich mal, und ich glaube, das ist auch der große Vorteil und die Chance unserer Generation, by the way. Das klingt ja immer, vieles kann sehr negativ klingen, wenn wir so über Google und Überwachung und keine Ahnung was sprechen, aber die große Chance, die unsere Generation ja auch mit sich birgt, ist, dass wir anfangen, Dinge zu hinterfragen, festgefahrene Strukturen zu überdenken, sei es Religion, sei es Politik, sei es dann eben hoffentlich auch bald Unternehmen und so weiter. Und das ist eins davon, dass ich unterstütze das auch, also vollkommen.
Ja. Ein weiterer interessanter Punkt der neuen Regierung ist, dass Karl Lauterbach doch unser Gesundheitsminister geworden ist. Das war ja lange so in der Debatte und dann hieß es gegen Ende eher so, vielleicht doch nicht, und jetzt ist er es tatsächlich doch geworden. Hast du da eine Meinung zu?
Ich habe tatsächlich keine, also ich
ja, also ich habe auch keine wirkliche Meinung dazu. Ich habe nur ein großes Gefühl von Spannung auf das, was jetzt auf uns zukommt.
Aha.
Also ich weiß, also du hast ja bestimmt mitbekommen, dass Lauterbach immer so der regelmäßigste Markus Lanzbach der Welt war.
Ja, doch, also das hat sich, das irgendwas hat sich mir im Kopf geregt, was nicht mit Minister zusammengepasst hat. Also
ja, er war halt nicht so ministerhaft. Er hat auch halt viel so über die Gefahren von Corona geredet und war immer so eher derjenige, der gesagt hat, wir müssen mehr Lockdown, wir müssen mehr Schutz, wir müssen mehr und es ist gefährlicher, als wir denken. So, das ist so den Tenor, den er meistens angestoßen hat. Und er ist halt so eher die vorsichtige Seite. Und ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt auch in den neuen Corona-Auflagen dann widerspiegelt. Ich kann es mir vorstellen. Aber was mich auch interessiert, ist, wie schnell wird es passieren, dass Karl Lauterbach merkt, dass die Position des Gesundheitsministers während einer Pandemie nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ich glaube, der wird relativ schnell auf die Schnauze fallen. Also ich wünsche ihm das Beste. Ich finde, es ein sehr sympathischer Mann, auch wenn er seine Eigenarten hat. Aber ich bin mal gespannt, wie das alles so ablaufen wird. Keine Ahnung.
Ich glaube, wenn man sich zusammen an den Kneipentisch setzt und über Politik faselt, dass man schnell vergisst, wie groß die Verantwortung ist und dass da eigentlich niemand wirklich drauf vorbereitet ist. Ich glaube, das hatten wir auch letztes Mal gesagt, dass man nie wirklich, also auf dem Minister oder auch auf dem Kanzleramt nie wirklich vorbereitet sein kann und man da irgendwie reinwächst. Und ich bin mal gespannt, wie Olaf Scholz da jetzt reinwachsen wird. Also ich glaube, er hat wahrscheinlich schon ein gutes Stück Erfahrung, was ihm helfen wird. Aber nichtsdestotrotz sind das ja Aufgaben, die er bis dato auch noch nicht gemacht hat.
Er hat auf jeden Fall das Pokerface und die Fähigkeit, auf jede Frage einfach viel zu sagen, aber am Ende weiß doch wirklich keiner, was hat er gerade gesagt. So,
der typische Politiker halt.
Ja,
wirklich. So, no front an alle ist, Politiker hier, aber.
Der ist wirklich ganz, weißt du, du wirst so eine ganz konkrete Frage gestellt und dann fängt er an zu reden und 5 Minuten später sitzt du vor dem Fernseher so, was ist gerade passiert? So, was? Okay, und du hast schon wieder vergessen, was die Frage war, weil der Mann so viel geredet hat. So, das ist Olaf Scholz für mich. Aber ich bin trotzdem gespannt, also.
Ich glaube, das große Ganze, unser Ministerkabinett, bin ich solide. Ist ein guter Start.
Ich bin auch positiv gestimmt. Genau. Meine Eltern, die haben mich jetzt dafür zwar schon, wie sagt man, diffamiert, dass ich das positiv finde, weil die sehen das ganz anders. Aber okay.
Soll ja auch in Ordnung sein. Also.
Das ist die Demokratie, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich da naiv bin, weil ich so optimistisch bin, was jetzt die Ampel angeht. Aber ich sehe da viel gut. Und weißt du, was auch interessant ist? Kevin Kühnert ist neuer Vorsitz der SPD tatsächlich. Das ist relativ interesting, finde ich.
Jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht, ich bin tatsächlich gerade in letzter Zeit nicht so in den Informationen. Ist das so Schlagzeile gewesen, weil er so jung war, oder?
Ja, der ist noch ziemlich jung und der hat ja war also quasi die ganze Zeit hier Head of der jungen SPD.
Ah, so war das, genau.
Ja, genau, der jungen Sozialisten, glaube ich sogar heißt das, junge Sozialisten. Und junge Sozialist ist auch egal. Ist völlig Banane. Auf jeden Fall ist er jetzt Generalvorsitz, heißt das, glaube ich. Bitte schändet mich nicht, falls das falsch ist. Was ich sehr interessant finde, weil ich hatte persönlich schon immer den Eindruck, dass Kevin Kühnert für SPD-Verhältnisse schon ein sehr linkes Verhältnis zu vielen Themen hat. Und ich das spannend finde, dass sie ihn da so dahin befördern.
Vielleicht hilft es der SPD aber auch mal wieder ihre Position oder ihre Orientierung zu finden, weil in letzter Zeit hatte ich zumindest oft das Gefühl, dass sie einfach, weil sie in der großen Koalition waren, so ein bisschen mit der Mitte mitgegangen sind und so ein eigenes Standbein hat einfach
an. Ja, sie haben halt irgendwie wenig richtig, aber auch wenig falsch.
Waren einfach nur Ja.
Und dann hat man ja beobachtet, wie die einfach absolut abgefallen sind. Ich meine, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir jetzt einen SPD-Kanzler haben? Also ich hätte nicht ausgedacht, wenn
mir da das... Da hat die Pandemie natürlich auch ganz gut geholfen, nehme ich mal.
Ja, und halt irgendwie Olaf Scholz, ich weiß nicht. Also unglaublich, ne? Dass du einfach
mit nichts... geringere Übel oder wie sagt man das?
Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, der hat einfach so dieses Gefühl von unglaublicher Stabilität vermittelt, so in den Triellen.
Dass er das kann. Also ich hatte bei Armin Laschet, es ist auch schwer, den Namen, also
ja,
manchmal, also, es war schwer, ihm das abzukaufen, was er gesagt hat, ja, an manchen Stellen.
Ich habe Sympathie für Armin Laschet, aber weißt du, das war einfach so ein Typ, der war ganz nett, der war ganz lustig, aber das ist halt auch nicht das, was du willst als Politiker, nett und lustig sein. Du willst halt kompetent wirken. Und, also. Ja, genau. Und wenn du, also wenn ich den hab reden hören, hatte ich nicht gedacht, okay, das ist jetzt eine Autoritätsperson, vor der ich Respekt habe. Das
die Vorstellung, halt, den zwischen Trump und Putin.
Ja, das war für mich eher so, der gibt sich Mühe, das ist ja süß, aber irgendwie so, ich habe den nicht so richtig ernst genommen. Und das war halt sein größtes Problem. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, für viele Leute ist diese Triell keine Sache von Inhalt, sondern von Performance der Person. Ja, so schade das ist, ist es halt leider so. Und Scholz hat, glaube ich, einfach so unglaubliche Stabilität vermittelt, die Baerbock und
wobei er hat Laschet halt viel, er hat einfach viel genickt und nicht so viel gesagt.
Also aber
er
ich glaube, viel
Kontroverses von sich gegeben.
Und ich glaube, das braucht Deutschland halt gerade in so einer Phase. Weißt du, die sehen sich jetzt einfach nach etwas, wo es sich halt irgendwie einfach so anfühlt, dass wir alles gut.
Ich muss mal nochmal kurz revidieren, das Trump, zwischen Trump und Putin hat sich ja so angehört, als wenn Trump noch Machteinflüsse hätte, aber ich fand den Gedanken einfach trotzdem witziger, aber zwischen beiden und Putin macht der, hätte er genauso wenig ausrichten können, also.
Ja, also.
Das war nur politisch, war faktisch inkorrekt, was ich eben gesagt habe.
Wer weiß, was die Zukunft bringt. Trump hat ja noch nicht aufgegeben.
Stimmt nicht. Das habe ich auch gelesen.
Traurig, wie es ist. Aber naja.
Zum Glück ist er weniger in den Nachrichten, also gar nicht. Ich habe das nur irgendwo bei mir in den Newsflash mal gesehen, dass er dagegen vorgeht.
Ja, ich habe heute Morgen noch in meinem YouTube-Feed habe ich ein Video von ich glaube, Stern-TV gesehen. Warum Trump sieht aus wie ein Penis? Was es mit dieser Grußkarte auf sich hat? Das ist das letzte Mal, dass ich von Trump gehört habe.
passt, ist gut.
Ja, gut. Also ich glaube, das ist so alles, was man Wichtiges sagen kann jetzt zu der neuen Ministerbesetzung. Dir fällt noch was Spannendes dazu ein?
Nö. Ich glaube, das, was mir am meisten Hoffnung gibt, ist einfach, dass ich glaube, dass sich mal was verändert seit langem. Weil seit ich denken kann, ist es gefühlt die CDU. Und das war auch eigentlich nie... Also du kannst ja nicht sagen, es war schlecht in dem Sinne, weil uns ist ja nichts unfassbar Schlechtes passiert. Aber irgendwie ist halt auch nicht viel allgemein passiert.
Ja, nicht viel passiert.
Punkt. Genau, in dem Sinne. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, weil ich glaube auch dadurch, ddass die CDU jetzt mal nicht den Kanzler stellt und nicht stärkste Kraft war, dass die auch nochmal was verändern werden. Und das ist so wie im... in der Wirtschaft auch, ein bisschen Konkurrenz ist immer ganz gut und Konkurrenz belebt das Geschäft. Das war der Spruch, den ich sagen wollte und das kann nur positiv sein.
Ja, der Fakt, dass die CDU in die Opposition ruckt, gibt denen auf jeden Fall die Möglichkeit, mal ihren Laden da von innen aufzuräumen. Ja. Und ich glaube, das tut der CDU wahrscheinlich auch ganz gut. Was mir dazu gerade noch einfällt, ein Mitbewohner hat mir rückgemeldet, dass ich letzte Folge, als wir über Angela gesprochen haben, mich sehr zurückgehalten habe, irgendwelche Aussagen über ihre Amtszeit zu treffen und immer wieder mich darauf berufen habe, dass ich das nicht konnotieren will, weil es mir zu kontrovers ist. Und ja, das ist mir selber auch aufgefallen im Nachhinein, dass ich das sehr stark gemacht habe. Ich glaube aber auch so, ich weiß nicht, man kann über Angelas, also ich persönlich kann über Angela Merkels Amtszeit einfach nicht viel sagen, weil ich, also so die einzigen kontroversen Entscheidungen, die mir da einfallen, ist halt wirklich die Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle oder wie man es nennen möchte. So, das ist das Einzige, was mir einfällt, wo es wirklich kontroverse Meinungen zu gibt.
Also eigentlich was Gutes, wenn du als Kanzler selten in den Schlagzeilen stehst, weil dann heißt es,
dass das du ist alles halt die Frage.
Angela
hat halt wirklich, ich sage immer Angela, als würde ich sie gut kennen.
Angie,
die kommt hier freitags immer vorbei auf einen Cocktail. Nee, also die hat halt irgendwie insgesamt wenig gemacht und keine Ahnung. Und das kann man an sich schon kritisieren. Und ich weiß nicht, aber was für mich einfach bei Angela Merkel in Erinnerung bleibt, ist dieses Staatsoberhaupt, was immer charmant war, was immer kompetent gewirkt hat, was nie für große Aufseher gesorgt hat. Außer jetzt vielleicht dieses eine Mal, wo sie dieses komische Kleid anhatte, aber ist auch völlig Banane. So. Aber ja. einfach so eine Person auf der Weltbühne, die stabil ist, die sich nicht viel leistet, die immer freundlich ist. Und das habe ich einfach immer sehr wertgeschätzt, jetzt unabhängig von aller Politik. Mhm. Und das würde ich auch trotzdem so stehen lassen, auch wenn es eine politisch wertfreie Aussage ist. Finde ich, es war schön, eine Frau wie Angela Merkel an der Spitze zu haben, jetzt rein vom unpolitischen Gefühl her.
Die respektiere ich, die Aussage finde ich gut.
Ja, schön.
Fand ich auch gut. Also ja. die Merkel. Nein. Also wir wollen jetzt nicht dahin weiter zurückkommen.
Naja, das war auch nur abschließend gesagt, weil ich da nochmal drauf angesprochen wurde und ich darüber nachgedacht hatte, aber ja.
Ja. Genau. An der Stelle sei mal kurz Eigenwerbung, wo wir schon beim Thema Werbung sind. Wir haben eine Website. Schon seit längerem. Also die Website macht nichts Tolles, aber ihr könnt sie teilen, wenn ihr wollt. Da kann man dann auch auf den Podcast gehen. Ich dachte, das wäre vielleicht nochmal zu erwähnen. Die Adresse ist scheiße.studio. Genau. Und ja, mal schauen, vielleicht kommt da in nächster Zeit noch was Interessantes. Und wenn ihr auch unter der Review- und Kommentarsektion abgebildet werden wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne ich glaube, in der letzten Folge haben wir ein Q&A reingemacht. Könnt ihr das da auf jeden Fall hinterlassen oder ich wurde darauf angesprochen, ich habe die E-Mails nur auf der Website verlinkt, nicht die Social Media Kanäle.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das hat einen sehr altmodischen Eindruck. Ja, stimmt.
Vielleicht sollte ich die.
Kannst du eine Faxnummer drunter schreiben?
Stark. Ja, gut. Ich werde dein Social Media auch da einpacken. Nee, mir ist aufgefallen an der Stelle einfach, dass ich keine Social Media habe. Die ich scheren könnte und dann wollte ich es halt designtechnisch gleich machen und dann habe ich einfach beide E-Mail-Adressen hingepackt.
Ist ja auch erstmal nicht schlecht so. Also man erreicht uns auf jeden Fall.
Ja.
Aber ja, also auch danke für die Website, das ist ja dein Verdienst. Ich bin da ja leider nicht so kompetent, also eine ganz eigenprogrammierte Website, weil wir so ein eigenproduzierter Podcast sind. Ja. Alles aus eigener Hand geschmiedet.
Hier.
Ja, das stimmt.
Und fair produziert.
Und fair produziert.
Wobei ist das Ökostrom, was du beziehst?
Schnell vom Thema ablenken. Ich wollte dir noch was erzählen aus meinem Leben.
Okay, okay.
Aus meiner Existenz. Was ich dir erzählen wollte ist, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber heute vor 3 Wochen, also nicht heute vor 3 Wochen, aber Montag vor 3 Wochen, wurde ich von einem Mitstudenten angeschrieben, ob ich denn Bock hätte, Rock'n'Roll-Tanz mitzumachen. So tatsächlich mit im Verein, so quasi.
Dance Group, okay.
Mhm. Und ich fand die Idee cool, weil ich sowieso schon, also Tanzen generell macht mir ja Spaß. Und ich weiß nicht, ich war jetzt nie so, dass ich mich wirklich irgendwie da selber drum gekümmert hätte. Aber ich fand die Vorstellung schon immer cool, aber mir hat einfach dieser Stups gefehlt.
Ja.
Und dass er angekommen ist, das war halt für mich so, ah ja, das ist doch jetzt irgendwie deine Chance so. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, safe, sag mir einfach wann und wo und ich komme. Und right there and then I made my mistake, so, weil er hat mir dann geschrieben, okay, 18 Uhr an der Turnhalle, am Montag. Okay, ich dann am Montag, halb sechs, los, Zeug alle in den Rucksack geschmissen. Und dann war ich da, beziehungsweise 50 Meter vor dem Eingang und das Muffensausen hat angefangen. So, ich kannte das gar nicht mehr von mir. Ich werde nie nervös. So, du kannst mich vor 5000 Leute stellen, ich rap was vor, das interessiert mich nicht so.
Aber, das haben wir ja bei unserer Abi-Rede gesehen, dein Freestyle da.
Ja, also sowas juckt mich wirklich nicht, weil ich mich confident in meinen eigenen Fähigkeiten fühle, was sowas angeht. Aber was das anging, ich habe noch nie irgendwie sowas gemacht, so richtig.
War das denn ein Anfänger oder ein fortgeschrittener
Kurs? Ich wusste nichts darüber. So, ich wusste nur, dass es da ist eigentlich. Geil. Ich wusste nicht, wer da ist. Ich wusste nicht, was ich da machen muss. Und ich stand dann einfach mit meinem Rucksack und habe gemerkt, so, okay, du traust dich nicht. Und das hat mich wirklich sauer gemacht, weil dass ich mich das nicht getraut habe, das hat einfach an meinem Stolz genagt in dem Moment.
Bist du zurückgegangen oder bist du?
Ich habe meinen Vater angerufen und meine so, Vater, was ist hier los? Wie alt bin ich? 13, ich gehe da gerade nicht rein. Und er war so, ja, machst du nix. It is what it is. Und ich so, ja, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und er so, ja, mach das mal.
Nein, oh mein Gott.
Dann was bin hast ich du wieder nach Hause gegangen.
Kommilitonen gesagt?
Ja, ich war erstmal sehr sauer auf mich selber, weil ich dachte so, okay, das war jetzt deine Chance, endlich Anschluss zu finden hier in Osnabrück, mal was anzufangen, worauf du auch wirklich Lust hast, was du schon lange machen willst. Und du hast Muffensausen. So, wie alt bist du? Aber egal. Und dann hat mich der irgendwann angeschrieben, so, hey, wo warst denn du? Und ich war so, ja. Ich habe ihm einfach die Wahrheit gesagt, so, yo, ich stand da und ich habe mich nicht getraut. Und er war so, Bro. Und ich war so, ja, ich weiß. Und dann tatsächlich den darauffolgenden Montag bin ich hingegangen und das war so cool. Also es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Auch wenn ich natürlich ein bisschen hinterherhing, weil mir ein paar Stunden gefehlt haben dann, haben die mir unglaublich schnell geholfen, das wieder alles hinzukriegen.
Nice, okay,
und
das ist sympathisch.
Ja, und es geht auch verdammt schnell, weißt du, so, ich dachte, ich hüpfe da so ein bisschen rum. Nee, erste Stunde schon hier Partner nehmen, in die Luft werfen, eine Pirouette drehen, wieder auffangen und ich war so,
okay. In die Luft werfen?
Ja, mit in die Luft werfen.
Like for real?
Ja.
Geil, oh mein Gott, das ist, also, I love it. Ich liebe ja auch Tanzen und das ist, oh mein Gott, I love it.
Honestly. Ja, und dass das so schnell ging, also, das macht einfach Spaß. Und was ich dazu sagen muss, so, du kommst da bei diesem Tanzkurs an, so als Fußballer, denkst du so, ja, hier so ein bisschen tanzen, dies, das. Muskelkater eine Woche, sag ich dir wirklich. Also,
warst du so naiv, dass du gedacht hast, tanzen wäre leicht oder?
Ich wusste, dass es anstrengend ist, aber ich wusste nicht, dass die bei dem Training so durchziehen, weil die fangen an, die laufen im Kreis bis zum geht nicht mehr, um sich warm zu machen, wo ich schon dachte, okay, das ist stringenter als beim Fußball, was mich überrascht hat. Dann machen die noch so Körperübungen, halt Bauchübungen und so, und wo ich dachte so, okay, das kann ich auch vom Fußball. Nee, kann ich überhaupt nicht, so, weißt du?
Weil andere Muskelgruppen halt.
Ja, die machen das Fünffache davon. Und ja, das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Aber es fühlt sich auch gut an, ist, wenn man dann da wieder
kommt. Ja, ist auch ganz gut, mal von seinem hohen Ross dann wieder runterzufliegen, ne?
Ja, was heißt hohes Ross? Ich weiß, dass ich nicht fit bin. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so ein Tanzkurs im Vergleich zu Fußball so viel anstrengender ist.
Also, das doch, also warst du wohl auf deinem Hohenross.
Naja. Ja, gut, also ich persönlich, ja gut. Ja doch, vielleicht war ich auf dem Fußballrost, auf dem hohen Fußballrost.
Ja, genau.
Ich wusste ja von mir, dass ich nicht sehr fit bin, aber ich dachte, es würde...
Sehr fit. Ich bin Sport, Legastheniker. Legastheniker, ja. Also ich bin nicht fit, okay? Deswegen habe ich auch vor allem großen Respekt, was Sport angeht. Deswegen wäre mir das nie passiert. Aber ich wäre auch nie hingegangen.
Wieso nicht?
Wobei, ich hätte, glaube ich, das gleiche Problem gehabt wie du, aber ich bin erstmal so, ich habe doch gar keine Zeit dafür. Das wäre mein erster Punkt gewesen, obwohl ich schon seitdem ich meine Freundin kenne, mit ihr einen Tanzkurs anfangen will.
Ja, guck.
Vielleicht ist das jetzt der Anschluss, das tatsächlich mal zu machen.
Do it.
At Girlfriend.
hello, bitte tanzt.
Ja, genau. Ja, ich finde das geil. Also ich fand Tanzen, wir haben es ja nur in der, das fand ich echt cool. Übrigens, ich weiß nicht, bei uns im Jahrgang danach war es ja so, also wir haben, nochmal von vorne den Satz, damit man es auch versteht. Also, wir haben in der Schule einen Tanzkurs gehabt, den wir in der 9.
Ja, verrückt.
Quasi verpflichtet, also es war nie verpflichtend, aber irgendwie.
Bei uns haben es halt einfach alle gemacht,
genau.
Außer drei Leute oder so. So, es war einfach so ein Ding, was man in der 9. macht und das war halt irgendwie schon immer so und genau. Da hat kaum jemand drüber nachgedacht.
Und erstmal nimmt es einem übel die Hemmschwelle, Mädchen anzusprechen. Das ist schon mal ein großer Vorteil dessen.
Ja, erinnerst du dich daran, als es losging? Oh, ja. Wer ist dein Tanzpartner?
Weißt du noch, der Circle of Doom? Oder ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben.
Nee.
Oder
ach so, doch. Ach, du meinst, wo man jemanden ansprechen musste.
Genau, also nee, es war so, du hast ja den, quasi, es war, gab zwei Kreise, ein Kreis für die Männer innen und ein Kreis für die Mädchen aus und dann wurde es so rumgedreht und
ja, das gab's, aber was ich noch viel schlimmer fand, ist, als es hieß, sucht euch jetzt einen Tanzpartner und man musste auf jemanden zugehen und den ansprechen, so, wollen wir heute in der Stunde tanzen vielleicht?
Okay,
so. Ja. Das fand ich viel furchtbarer, so, wenn das zufällig ausgewählt wird, so, alles fein, so, da habe ich ja nichts mit zu tun, aber jemanden raussuchen und fragen,
Okay, ja, doch, genau.
Also aber, das auch. Ja, was ich gerade meinte ist, man musste ja für den Abschlussball einen Partner finden.
Ja, so. Das dachte ich mir, dass
und du darauf hinausgehst. Das war ja wirklich ein ganz riesiges Thema. So. Und, ja, das gibt einem einfach so richtig Schulzeit. Das war noch so eine ganz andere Zeit. So, als alle so durch die Blumen irgendwie jemanden fragen mussten, so, okay, wollen wir vielleicht so irgendwie?
Ja, ich weiß, dass ich ja... Ich war letzte Wahl und hab dann... Also ich war nicht letzte Wahl. Ich war sehr spät und hab viele gefragt, die dann... schon Tanzpartner hatten, genau, also nicht mit tanzen wollten. Nee, und dann bin ich am Ende bei jemandem gelandet, der auch bis dato keinen Tanzpartner gefunden hat. Und dementsprechend nice war dann auch die...
die Harmonie.
Die Harmonie.
Ja.
Aber ich habe dann auch nicht lange mit meiner Tanzpartner... Sorry dafür. Mit meiner Tanzpartner getanzt und habe mir dann irgendwen anders gesucht. Ja. Der actually tanzen konnte.
Wow!
Oh, der Front. Nee, kann sich ja geändert haben, aber das hat nicht harmoniert, also es war wahrscheinlich auch viel Licht. Aber ja, egal. Der Punkt ist, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, sind wir zeittechnisch.
Geht noch.
Geht noch, sind wir noch im Lot, perfekt. Ist das bei uns danach, also dein Geschwister waren ja auch in den Jahrgängen drunter und die das nicht weitergemacht haben und dass das so irgendwie immer weniger wurde für den Jahrgängen, fand ich traurig, weil das, was wir gerade angesprochen haben, was das einem alles so gab, dieser Tanzkurs, das ist schade und ich weiß gar nicht, wieso ich da jetzt drauf komme, aber wahrscheinlich einfach, weil ich es nie weitergemacht habe und weil Tanzen, wie du es gerade so gesagt hast, eher so, vor allen Dingen von Jungs, als so, oh ja, Tanzen, das ist was für Mädchen angesehen. Nein, das ist nicht. Tanzen macht richtig Spaß.
Vor allem, das klingt auch immer so, wenn man so Jungs zitiert mit dem Satz, Tanzen ist was für Mädchen, dann würden die meisten sagen so, ja, also das denke ich doch gar nicht. Aber also ich weiß selber, dass ich das für mich auch denke, dass ich nicht so bin, dass ich so einen Satz sagen würde, aber irgendwo in meinem Hinterkopf denke ich es trotzdem schon noch so ein bisschen, so weißt du?
Ja.
Ja.
Genau, deswegen hier an der Stelle mal Werbung fürs Tanzen. Tanzen macht echt Spaß, wenn man es kann. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in der Schule etc. einen Tanzkurs zu gehen, dann macht das, weil es gibt mehr als nur das Tanzen zu lernen. Und Tanzen lernen und tanzen zu können ist, glaube ich, auch in der Society gar nicht so schlecht, weil wenn du auf irgendwelchen Partys oder sowas bist, wenn du ein bisschen älter bist, wahrscheinlich eher, aber dann ist da so eine Tanzfläche und du kannst jemanden einfach ansprechen und sagst so, yo, hast du Bock zu tanzen? Damn, das ist nice.
Kannst du die Tänze noch aus der Zeit?
Ich habe nur, was ich noch kann, ist Disco Fox, aber auch nicht wahrlich nicht mehr alle Figuren, ein paar noch. Interessant ist, mein Freund hat es ja auch gemacht und da sind gewisse Figuren ein bisschen anders gemacht worden. Das ist dann immer lustig, wenn wir dann über unsere eine Füße stolpern. Aber leider nicht mehr so viel, wie ich gerne würde. Deswegen will ich ja unbedingt noch mal einen Tanzkurs machen.
Ja, dito. Ich wurde sogar vorgestern noch aufgefordert zu einem Walzer. Und Walzer ist ja jetzt wirklich nicht das Schwerste. Aber
bei dem Rock'n'Roll-Tanzkurs?
Nein. Unabhängig davon.
Okay.
Auf einer Party wurde ich
aufgefordert
zu einem Walzer. Und ich war nicht in der Lage...
Bierkasten ablaufen.
Ja, ich weiß theoretisch, was so ungefähr... Aber ich war nicht mehr dazu in der Lage. Und das hat mich auch noch mal motiviert, so vielleicht diese Standardtänze mir noch mal anzugucken. Weil das macht ja auch Spaß. Also das kann man nicht denyen. Also mir macht es zumindest Spaß generell. Alles, was mit Musik zu tun hat, macht mir Spaß, deswegen, also diese Entscheidung, diesen Tanzkurs zu machen, ist auf jeden Fall eine von vielen, die in letzter Zeit passiert sind, die mich wirklich immer mehr hier ankommen lassen in diesem Studium und in dieser Umgebung und ich bin sehr glücklich über diese Entwicklung und habe so langsam auch das Gefühl, dass ich mich hier wohlfühle und hier richtig bin.
Das ist schön, ne? Wenn ich dann... in die Heimat komme, dann lässt sich natürlich nur schließen, was ich dann über mein Studium denke. Nee, aber finde ich geil, also finde ich gut. Wirklich, das freut mich. Das sei dir auch gegönnt, dass du hier ankommst. Und ja, vielleicht tanzen wir dann irgendwann mal zusammen.
Yeah.
Was auch spannend ist, eine Sache noch. Bei uns im Mädchen, im Tanzkurs war es immer so, dass Jungs, glaube ich, Mangelware waren und Mädchen immer zusammen getanzt haben. Dann. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal darüber nachgedacht, irgendwann überhaupt in Erwägung gezogen, mit einem Jungen zu tanzen.
Ich habe auch schon von vielen Leuten, die so ein bisschen progressiver sind, die Kritik gehört, dass Tanzkurse generell immer auf Mädchen-Jungen-Basis und Anzug, Kleid, Rose.
Yes. Was aber auch seinen Flair hat, muss man dazu sagen.
Es hat seinen Charme. Also, mich hat es persönlich nie gestört, so, aber ich verstehe die Kritik daran auch irgendwo. So, keine Ahnung, das ist so ein Thema, wo ich mir nicht wirklich viel Gedanken zu gemacht habe, aber ist vielleicht auch etwas, was man so ansprechen könnte generell, ne? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich habe das Gefühl,
strong.
Wir neigen uns dem Ende entgegen, die Stunde rückt immer näher.
Okay.
Ich weiß nicht, also ich wollte auch nochmal an dieser Stelle, ich weiß, wir haben das letztes Mal schon gesagt, aber mich für das positive Feedback bedanken. Also wir beide machen das ganz gerne. Wir schicken uns immer zu, wenn wir irgendwie Feedback. Ich schicke dir immer die Sprachnachrichten, du schickst mir die Sprachnachrichten oder die Screenshots. Und ich muss wirklich sagen, mich freut das sehr, mitzubekommen, dass Leute wirklich zuhören und dass es sie auch freut, dass es das gibt, und das motiviert einen auch weiterzumachen. Und ja, also ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber ich wollte es trotzdem nochmal kurz loswerden.
Und ja. Ja, und ich spreche ja auch meistens dann immer mal die Zahlen an, aber darum geht es mir gar nicht. Aber man kriegt dann Sprachnachrichten von irgendwelchen Personen, die das dann bewegt hat, was wir gesagt haben, und dann ist man so, damn, ich habe damit tatsächlich jemanden erreicht, so auf persönlicher Ebene, und irgendwie fühlt man sich dann wie so ein kleiner Influencer.
Ja, weiß ich, den Eindruck habe ich irgendwie so gar nicht bei mir, aber
halt, es war nicht so gemeint, es war eher so, dass man mit dem, was man sagt, tatsächlich Menschen irgendwo berühren kann. Das war nicht auf den großen Begriff des Influencers gemeint,
sondern ich verstehe schon, was du meinst, und einfach so dieses, dass man sich traut, sich so in die Welt hinauszugeben, sowas zu machen, was ja erstmal irgendwie so ein bisschen Überwindung kostet, zu sagen, so, okay, ich schalte jetzt wirklich einen Podcast von mir auf Spotify, wo ich rede, und dass das dann so belohnt wird irgendwie so mit wirklich positivem Feedback, und dass man manchmal merkt, so, okay, der Sprung ins kalte Wasser war der richtige. Und genau das war meine Hoffnung, als wir das hier angefangen haben.
Das passt auch übelst gut zu deinem Tanzkurs. Der Sprung ins kalte Wasser ist der richtige. Also.
Ich merke das immer wieder so. Also einfach mal machen und gucken, was passiert.
Exakt. Ich finde, das sind schöne Schlussworte.
Das sind sehr schöne Schlussworte. So, an all die beschissenen Leute da draußen, die zuhören, vielen Dank auch wieder heute fürs Zuhören, und du darfst deine schönen Abschlussworte sagen.
Ah, oh, das freut mich doch. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Scheiße. Punkt.
Ihr werdet alle eines Tages sterben. Und ciao.
Ciao.
Nice.
Voice crack. Okay, cool. Oh, meine Hand.
Ab Punktlandung hier, wirklich.